Ach du Scheiße, was ist denn da aus mir rauskommen?
Ich bin der Fürst der braunen Pracht.
Verschwind!
Grüß euch die Madeln, servus die Buben zur Episode 158 von Pixelbeschallung Reincarnation, dem Mighty Pooh unter den Retro Gaming Podcasts. Heute wieder mit einem Wunschspiel, das hab nicht ich mir gewünscht, nein, Bully B war das unter anderem, aber er war auf jeden Fall der Erste vor 3 Jahren. Wir nehmen uns ein für Pixelbeschallung-Verhältnisse neues Spiel vor, Puschels bösen Zwilling in Conker's Bad Fur Day. Conker's Bad Fur Day, ein Jump'n'Run aus dem Jahre 2001, exklusiv für das Nintendo 64 und deswegen auch in 3D, weil es hat ja alles 3D sein müssen. Publisher war THQ und Entwickler Rare. Und warum exklusiv fürs N64? Ganz einfach. Rare hat es zwar schon seit den 80ern gegeben und die haben auch ziemlich viele coole und erfolgreiche Spiele rausbracht, wie Marble Madness, Wizards and Warriors und Battletoads, aber 1994 hat Nintendo 49% von Rare gekauft und dann haben sie wieder Erfolge produziert, wie zum Beispiel Donkey Kong Country oder GoldenEye 007, Diddy Kong Racing, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Blast Corps, Banjo-Tooie oder Conker's Bad Fur Day. Aber trotzdem hat Nintendo eine Option verstreichen lassen, Anfang der 2000er die restlichen 51% von Rare zu kaufen. Also haben sie sich einen anderen Käufer gesucht. Und das war dann schlussendlich Microsoft. Chris Seaver war nicht nur der Projektleiter, Designer und hat zusammen mit Robin Beanland das Skript geschrieben. Nein, er hat auch fast alle männlichen Rollen gesprochen, bis auf den Mighty Pooh und den Demolisher. Die Story von Conker ist eigentlich recht schnell zusammengefasst. Conker, das rote Eichhörnchen, ist in seiner Stammbar Cock and Plucker und will einen saufen. Also ruft er seine Freundin Barry an und erzählt ihr, also er erzählt sie nicht direkt, er spricht ihr auf den Anrufbeantworter, dass er spät nach Hause kommen wird, weil er hat da ein paar Leute getroffen, die morgen irgendwo in den Krieg ziehen. Am nächsten Tag kotzt er sich dann gleich einmal die Seele aus dem Leib direkt vor der Bar und hat einen Mörderkater und eigentlich will er nur nach Haus. Aber das ist nicht das einzige Problem. Der Panther King, der über das Land herrscht, hat bemerkt, dass seinem Beistelltischchen ein Bein fehlt. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil der Tisch so kippt und sein Glas Milch auf den Boden fällt. Also beauftragt er seinen Handlanger Professor von Cripplespec, ein Wieselwissenschaftler mit Hover-Rollstuhl, das Problem zu lösen. Und der schlägt vor, ein rotes Eichhörnchen als viertes Tischbein zu verwenden, weil das hat genau die richtige Größe. Also schickt der Pantherkönig seine Schergen los, um eines zu fangen. Und genau da fängt das Spiel an, nach dem Newsflash. Wir haben immer noch April, also zumindest am Tag der Aufnahme. Release von Conker's Bad Fur Day war 2001, also schauen wir mal. April 2001. 14. April 2001. Beim bisher einzigen unabhängigen nationalen Fernsehsender Russlands NTV übernimmt die vom Staatskonzern Gazprom eingesetzte Führung die Kontrolle und entlässt sofort einige missbeliebige Redakteure. Der Sender war Anfang April bei einer umstrittenen Aktionärsversammlung unter die Verwaltung des staatlich kontrollierten Gaskonzerns Gazprom gestellt worden, der die gesamte Direktion auswechselte. 19.04.2001. Nach 6-wöchiger Verhandlungsdauer ziehen 39 internationale Pharmakonzerne im Streit um billigere AIDS-Medikamente ihre Klage gegen die Regierung von Südafrika zurück. Die Anwälte der Unternehmen erklären, dass die Industrie für die Prozesskosten aufkommen werde. Bei dem Rechtsstreit ging es um ein Gesetz, das die Einfuhr oder die Herstellung billiger Versionen patentierter Medikamente ermöglicht, um die AIDS-Kranken im Land mit Medikamenten zu versorgen. Die Pharmakonzerne hatten Südafrika vorgeworfen, mit der Zulassung sogenannter Generika Patentrechte zu verletzen. Aktuelles: Sie hat wieder zugeschlagen. Die KI-Diskussion, und deswegen lasse ich euch abstimmen. Weiter mit KI-generierten Episodencovern oder handgezeichnet? Und damit meine ich wirklich handgezeichnet. Ich nehme maximal 15 Minuten fürs Episodencover Zeit und ich kann nicht zeichnen. 5 Minuten brauche ich dafür, um das Gezeichnete einzuscannen und einzufügen. Also bleiben noch 10 Minuten. Ihr könnt euch das Episodencover von dieser Episode ansehen. Das wäre dann ein Beispiel dafür. Also KI oder Volksschulzeichnungen wie dieses Cover, oder ist es euch eigentlich vollkommen wurscht? Schreibt es mir per E-Mail oder stimmt ab, Link in den Shownotes. Wenn KI nicht gewinnt, dann lasse ich's. Mir ist nämlich ziemlich wurscht. Aber kein Episodencover ist keine Alternative für mich. Irgendwas muss her. Im April 2001 war Crazy Town auf Platz 1 der deutschen Singlecharts mit ihrem einzigen Hit Butterfly. Bei dem Album war es Rammstein mit dem Album Mutter. Kinostart: Am 12.04.2001 ist ein Film mit Jeremy Irons und Thora Birch ins Kino gekommen, und zwar Dungeons and Dragons. Aber bevor ihr mich in einen Dragon Dungeon schleift, ab zum Pixel Royal. Und wir lösen zuerst wie immer das letzte Rätsel auf. Im Schattenwald, wo Eichen lachen, lebt einer, der liebt dreckige Sachen. Es ist also nicht ganz kindgerecht. Mit frechem Blick und buschigem Schweif, Eichhörnchen, nimmt er das Leben selten steif. Er trinkt gern mehr, als ihm gut tut, verliert dabei fast stets den Mut und stolpert in ein Abenteuer rein, kann er auch plötzlich der Held sein. Ein Gegner singt aus stinkendem Hort, der Mighty Pooh. Mit brauner Gestalt und gewaltigem Wort. Ja, der singende Mighty Pooh. Sein Lied ist laut, sein Duft nicht fein. Wer ihn besiegt, muss standhaft sein. Aus einer Schmiede bekannt, doch rar. Rar, rare. Stammt dieses Werk einst wunderbar. Die Meister dort schufen mit Witz und Gespür ein Spiel, das sprengt jede brave Manier. Ein Hörnchen klein, doch ziemlich derb. Noch einmal. Eichhörnchen. In einer Welt total verdreht und herb. Kennst du den Titel? Bist du bereit? Welches Spiel ist das? Sag mir Bescheid. Und zum Schluss war Pierres Toilette verstopft, weil er so mächtig exkrementiert hat. Mighty Pooh. Das haben gewusst. Gimpy, Bully B, Gott sei Dank Bully B, Dennis, Martin Gandhi, der Jensenmann, Heim für das Zwergmonster, Major Dexter, Hallo Fix, Chris, Rukista und Fiete, Trafo Rainer, Tobias, Bioforge, Palacio, Jim Teckerson und Lemminger. Und die haben alle die Adventure Island Sammelkarten Master Higgins, Steinaxt und Camptosaurus bekommen. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message bei Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt, sofern er nicht schon vergeben ist. Und welche vergeben sind, findet ihr auf pixelbeschallung.at unter Community Highscores oder auf Discord. Die Klasse, die wird euch zugewiesen, und 3 digitale Sammelkarten gibt's auch noch. Sollte ich mich heute etwas anders anhören als sonst? Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ja, ich glaube, man hört es wirklich raus. Aber es wird höchste Zeit, diese Folge rauszubringen. Es war anstrengend. Es ist die bisher aufwendigste Episode von Pixelbeschallung. Und ich hoffe, sie gefällt euch so halbwegs. Conker hat so einen richtigen Bad Hair Day, also einen Tag, an dem alles schief geht, und bei Eichhörnchen heißt das eben Bad Fur Day. Ein Tag voller Alkohol, Zigarren, Pisse, Kacke, Koks und Möpsen. Dabei war das alles gar nicht so geplant. Also so wirklich nicht. Nicht nur von Conker nicht, sondern auch von Rare nicht. Conker war nicht immer das saufende, fluchende Eichhörnchen. Die Gesellschaft hat ihn dazu gemacht. Seinen ersten Auftritt, den hat er nämlich bei Diddy Kong Racing gehabt. Wir erinnern uns, zu der Zeit gehören ja schon 49% Nintendo. Und warum war er schon dabei, obwohl es noch gar kein Conker-Spiel gegeben hat? Ja, weil sie schon in Planung waren. Alle beide. Bei Diddy Kong Racing war Conker noch ein ganz süßes, braves, familienfreundliches Eichhörnchen. Auch bei Conkers Pocket Tales für den Game Boy Color, das 1999 rauskommen ist. Da hat Evil Acorn, also die böse Eichel, nicht die Eichel, sondern eine echte Eichel, nicht die aus Fleisch, die hat die Freundin Barry entführt und auch noch alle Geschenke gestohlen. Und das findet der Conker überhaupt nicht gut und macht sich auf den Weg, sie zu befreien. Wird aus einer Zelda-artigen Vogelperspektive gezeigt und ist eine Art Jump'n'Run mit Minispielen und kleinen Adventure-Elementen und FSK 0. Und es scheint so, als wollte Rare Conker breit vermarkten, weil auch 1999 sollte das bereits 1997 gezeigte Jump'n'Run Conker's Quest erscheinen, aber das ist nicht passiert. 1998 ist Conker's Quest in 12 Tales, Conker 64, umbenannt worden. Das klingt nicht gar so generisch und das hat auch die vielen unterschiedlichen Settings hervorheben sollen. Unter anderem eine Mine und ein Steinzeit-Setting. Man hätte nicht nur Conker, sondern auch Barry spielen können. Conker hatte Hilfsmittel wie ein Lasso, eine Rakete, ein Einrad oder einen Drachen. Also so ein Hui, schau, wie hoch der fliegt, Drache und nicht so ein Feuerspeidrache. Soll ja alles lieb und nett sein. Barrys Lösungsweg ist etwas anders, weil sie hat die Viecher, die sie gesammelt oder befreit hat, benutzen können. Und zum Sammeln hat es natürlich ohnehin unglaublich vieles gegeben. Gegner waren böse, große Eicheln und mit dem Wissen schaut euch noch einmal diese Goblins in den runden Rüstungen an, die in Conker's Bad Fur Day herumlaufen. 12 Tales Conker 64 ist auf den Messen aber gar nicht gut angekommen. Schon wieder so ein niedliches Jump'n'Run in 3D von Rare. 1998 ist Banjo-Kazooie rausgekommen. Schon wieder so ein Spiel mit sprechenden Tieren. Das hat nicht gut ausgeschaut. Und deswegen hat Rare das Konzept kurz vorm Release komplett geändert. Chris Siever hat das Ruder übernommen. Wenn die Leute anscheinend kein süßes Jump'n'Run wollen, dann zeigen wir denen einmal, wo der Hammer hängt oder der Puschelschweif. Und so ist aus dem süßen, kindgerechten Eichhörnchen das Fäkalsprachen-Eichhörnchen mit Alkoholproblem geworden. Zuckersüß ist Bad Fur Day nicht wirklich. Ganz im Gegenteil, er hat nicht umsonst ein Major-Rating bekommen. Vorm Spielstart nochmal der Hinweis, dass das Spiel nur für Erwachsene ist und auch am Cover ist eine Warnung anbracht. Das war auch notwendig, weil für Eltern nicht zwingend logisch ist, dass ein Spiel mit einem Eichhörnchen mit Kulleraugen am Cover und das auch noch von Nintendo ist oder für einen Nintendo ist, nicht für Kinder geeignet ist. Genau genommen ist das Spiel sogar traurig. Es ist eigentlich ein Drama. Aber dazu später mehr. Wobei, eigentlich könnte man das ja schon am Anfang ahnen. Das Intro zeigt nämlich, dass die Ereignisse im Spiel schon geschehen sind und Conker erzählt sie. In einer Sequenz, die schon zeigt, in welche Richtung der Humor gehen mag, sofern man den Film kennt. Filmreferenzen gibt es nämlich unzählige im kompletten Spiel. Die Introsequenz erkennt das geschulte Medienauge als Clockwork Orange-Referenz oder Uhrwerk Orange, wie es im deutschsprachigen Raum geheißen hat, nicht zu verwechseln mit Clockwork Orgie, das wäre der falsche Film. Conkers Gesicht in Großaufnahme, die Krone schief am Kopf, Kopf leicht nach vorn geneigt, ein Glas Milch in der Hand. Die Kamera fährt ganz langsam zurück, während Conker sein Leid klagt. Im Hintergrund spielt, wie auch bei Clockwork Orange, eine Version vom Trauermarsch, den Henry Purcell für die Beerdigung von Königin Maria II. Von England komponiert hat und seine eigene. Conker kotzt also einmal vor die Bar und wankt Richtung Heimat, zumindest in die Richtung, in die er glaubt, in die er gehört. Da startet das kleine Tutorial. Birdie, die Vogelscheuche, erklärt uns, was es mit den großen Bs am Boden auf sich hat. Kontextsensitive Punkte. Bedeutet, das Spiel entscheidet, was Conker macht, wenn man dort B drückt. Das ist immer was anderes. Kreativ, faul, langweiliges Spieldesign entscheidet selbst, was ihr davon haltet. So passiert es nämlich, dass Conker ziemlich am Anfang auf einen kontextsensitiven B plötzlich eine Steinschleuder zückt, um Käfer abzuschießen oder später einen Flammenwerfer oder er wird auch einmal zum Amboss, um einen Boden wegzubrechen. Das wäre dezent hilfreich, wenn der Trottel die Teile auch dazwischen einmal benutzt. Aber okay, das ist halt der Humor des Spiels. Das ist das Cartoonige, deswegen läuft Conker auch am N64 mit einer Bratpfanne herum, mit der er Gegner verdreschen kann. Bad Fur Day ist ein ziemlich reduziertes Jump'n'Run mit überraschend wenig Jump, aber dafür mehr Run. Und das, ganz ehrlich, ist auch gut so, weil die Sprünge, die geblieben sind, die können teilweise echt frustrierend sein. Da hilft auch Conkers Tails-Gedenkschwanzschwinger wenig, mit dem er ein bisschen gleiten kann. Zu sammeln gibt's kaum was. Eigentlich fast nix. Ein bisschen Schokolade für Energie. Es gibt Schwänze einzusammeln, also die Schwänze hinten, diese buschigen, für Leben. Und Geldscheinbündel fürs Konto. Ganz ehrlich, also wenn ich das jetzt so lese, in dem Kontext machen diese kontextsensitiven Pets schon Sinn. Wenn ein Spiel deutlich entschlackt werden soll, aber es soll trotzdem noch Abwechslung bieten, ist das eigentlich ein gar nicht einmal so blöder Weg. Haben Sie es satt, ständig über Ihre eigenen Füße zu stolpern? Wissen Sie nie, ob Sie gerade eine Schrotflinte brauchen oder ein einfaches Aspirin gegen den Kater von letzter Nacht? Schluss mit dem Selberdenken. Holen Sie sich das kontextsensitive Pad. Die revolutionäre Bodenplatte, die weiß, was Sie wollen, bevor Ihr Gehirn das überhaupt checkt. Einfach draufstellen und boom, plötzlich hatten Sie einen Flammenwerfer. Machen Sie es nochmal und wow, Sie sind ein Amboss. Warum? Keine Ahnung, es ist kontextsensitiv, Baby. Egal, ob Sie eine Gasmaske gegen die Gase eines singenden Scheißhaufens brauchen oder nur mal kurz die Welt sprengen wollen, das Pad regelt das. Kontextsensitive Pads, weil Eigenverantwortung was für Verlierer ist. Die Geldscheine gibt's nicht wie Sand am Meer. Die sind schön abgezählt und gut versteckt. Das sind die einzigen Collectibles, die man einsammeln kann, aber nicht im vollen Ausmaß muss. Bis zu einem gewissen Grad schon, wenn man jemandem Geld zustecken muss, aber dazu braucht man eben nicht alle. Was praktisch, aber auch gleichzeitig ein bisschen nervig ist, Money Talks. Die Geldbündel, die machen auf sich aufmerksam. Die können sprechen. In Conker's Bad Fur Day haben die Geldbündel, wie so gut wie alles, Glubschaugen. Und sie rauchen Zigarre und wollen eingesammelt werden, sonst würden sie nicht pausenlos sowas schreien wie Hey, over here! Oder Pick me up, shithead! Das ist auch der einzige Moment im Spiel, in dem Conker grinst bzw. fröhlich dreinschaut, wenn er Geld sammelt. Sonst ist er, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, entweder neutral, angepisst, genervt oder traurig. So ähnlich kann man auch beim Spielen dreinschauen, weil spielmechanisch ist Conker's Bad Fur Day, und so ehrlich muss man sein, ein Graus. Abstände lassen sich schwer einschätzen und die Kamera kommt sowieso aus dem 7. Kreis der Hölle. Conker's Bad Fur Day lebt von seinem Humor, weil das Spiel zwischen den Dialogen ist kein Meisterwerk. Grafisch ja, soll eines der schönsten N64-Titel sein, aber gut, war auch einer der letzten, nachdem es 2001 erschienen ist, ein Jahr vor dem GameCube und ein Jahr nach dem Release der PlayStation 2. Da hat man sich schon bemühen müssen, um die Spielerschaft bei Laune zu halten. Auch die Musik ist großartig und das ist für ein Nintendo 64-Spiel alles andere als selbstverständlich, jede einzelne Dialogzeile vertont. Und davon gibt es in Conker's Bad Fur Day echt viele. Blöderweise hat das auch zur Folge, dass das Spiel nicht gerade billig war, weil er kadrisch so groß war. Also speichertechnisch nicht die Abmessungen, die waren normal. Schaut auch nicht größer aus, wenn man ihn rasiert. Also teurer und später Release, keine gute Kombi, um einen Burner rauszuschmeißen. Und deswegen sind die Verkaufszahlen auch unter den Erwartungen geblieben. Kurze Unterbrechung, die Crew der Pixelbeschallung, die hat es ja auch ins Conker-Universum verschlagen. Schauen wir mal, ob sie den Erwartungen erfüllen können.
Der Trampelpfad führte tiefer in den Wald. Irgendwo spielte Musik, die klang, als hätte eine zerkratzte Schallplatte beschlossen, gleichzeitig Polka und Jazz zu spielen. Basti, einst Bordkindergärtner, nun Hüter der Knappen, ging voraus mit einer stoischen Ruhe eines Mannes, der schon Generationen hyperaktiver Weltraumkinder überlebt hatte. Neben ihm marschierte Kleckscreeper, Navigator und Irrlichtführer. Seine Orientierung war kreativ. Man konnte sich darauf verlassen, dass er einen Weg fand. Nur selten den kürzesten. Überall lagen Bierflaschen. Irgendwo im Gebüsch lachte etwas sehr unanständig. Ein kleines rotes Eichhörnchen stolperte heraus, schaute die Gruppe kurz an, nahm einen tiefen Schluck aus einer Flasche und verschwand wieder. Andi schüttelte verständnislos den Kopf. Früher war er nur für Handtücher zuständig gewesen. Doch diese Welt hatte seine Gabe entfaltet. Andi konnte alles falten. Stoff, Metall, sogar Realität. Den Abschluss bildete Guybrush, der Kraftmeister. Seine Schultern waren breit, seine Schritte schwer. Und jeder der Felsen am Weg wurde kurz misstrauisch angesehen, als überlege er, ob man ihn nicht werfen könnte.
Eingesprochen hat das meiste, wie habe ich ja schon erzählt, die meisten männlichen Charaktere, bis auf zwei, Chris Seaver. Ist lustig. Ich sage jetzt einmal mal, er ist jetzt, finde ich, kein Synchronsprechertalent. Aber das macht das Ganze auch ein klein wenig trashig. Ich muss sagen, dass mich Conker's BFD, wie die Insider sagen, ziemlich überrascht hat. Der Humor ist teilweise wirklich ziemlich derb, aber auch ziemlich witzig. In welchem Spiel hat man es mit einem singenden Kothaufen als Boss zu tun? Ja, ich kann nicht über Conker reden, ohne den Mighty Pooh in den Mund zu nehmen. Das habe ich jetzt großartig formuliert. Ich sollte die Skripte vielleicht immer zwei, dreimal lesen, bevor ich zum Reden anfange. Ich spreche über den Mighty Pooh. Es gibt eine Welt voll Scheiße. Da hat man fast eine Full Metal Jacket Referenz einbauen können. Wortwörtlich Gacki. Man muss Mistkäfer-Style Kotbälle herumschieben, durch Kacke warten, aufpassen, dass man nicht darin ersäuft oder vom Kackregen oder Kackbällen getroffen wird. Ja, da hat Rare in die Vollen gegriffen und den Poo-Poo-Theme voll und ganz ausgeschlachtet. Sogar musiktechnisch sind Furzgeräusche einbaut worden, aber nicht einfach wahllos, nein, melodisch, dass sie zur Musik passen, wie ein Instrument eben. Das klingt sogar witzig. Und der Boss ist ein riesiger, singender Kothaufen, der uns mit Kot bewirft. Das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße. Der singt. Ich war wirklich sprachlos. Und weil man das gehört haben muss, mache ich ausnahmsweise was. Hier die erste Strophe.
I am the great mighty Pooh and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat?
Ja, da wissen wir zumindest, woran wir sind. Der Mighty Pooh ist so höflich und stellt sich vor und erwarnt uns schon, was auf uns zukommen wird. Der Great Mighty Pooh liefert gleich zwei Filmreferenzen. Erst einmal müssen wir ihn hervorlocken mit Mais. Also großes Maiskorn eingesammelt und in den Kackersee geworfen. Das wehrt sich ein bisschen, weil das Maiskorn hat irgendwie was dagegen, in Scheiße geworfen zu werden. Das macht man ein paar Mal und zum Schluss schwimmt in einer Animation das Korn. Natürlich auch mit lieben Glubschaugen. Es schwimmt im Kackersee, wird von unten gepackt und dreht ein paar Runden, weil es gezogen wird, wie beim weißen Hai. Wenn der Fäkalberg mit genügend Klopapier beworfen und die Spülung betätigt worden ist, ist ja Logo, wie besiegt man Kacke sonst, verabschiedet er sich mit einem
I'm flushing, what a world, what a world.
Also einem abgeänderten Zitat vom Zauberer von Oz. Das mit den Filmreferenzen ist so eine Sache. Ich verlinke euch einmal ein YouTube-Video, das angeblich alle Referenzen aufzählt. Danke an Palacio für den Hinweis und den Link. Ich denke aber, dass trotzdem ein paar fehlen. Weil nicht alle sind offensichtlich. Da gibt's auch einfache One-Liner, die man nicht zwingend erkennen muss, wie Me love Manuel long time oder Aren't you a little short for Grim Reaper statt Aren't you a little short for Stormtrooper oder Teddies, I hate these guys statt Nazis, I hate these guys von Indiana Jones. Ja, Nazi-Teddies gibt's auch bei Conker. Bei vielen Sachen hat man sich aber wirklich Mühe gegeben, wie eben beim Clockwork Orange Intro, aber auch bei der Strandszene von It's War, bei der Conker in den Krieg zieht. Der Transporter legt am Strand an, die Tür öffnet sich und dann haben wir eine Kopie der Szene von Soldat James Ryan. Keine Verniedlichung, kein eingebauter Witz. Es ist die Szene mit der Abschlachtung der Soldaten in voller Brutalität. Abgetrennte Gliedmaßen, gut, diese eine Szene mit der Hand, wo der Soldat dann seine abgetrennte Hand aufhebt, ja, die gibt's auch. Literweise Blut, sogar mit den Conker-Charakteren, ist die ziemlich heftig. Weniger brutal, aber nicht weniger referenzlos geht's beim Heist-Kapitel weiter, was nichts anderes als eine Conker-Matrix ist. Die Szene, in der Neo und Trinity in die Bank spazieren, die Tasche ablegen, Neo dann auf einmal zwei Uzis zieht und über Kreuz gleich mal zwei Wachmänner niederschießt. Eine detailgetreue Kopie der Szene. Wirklich gut. Und das Horror-Kapitel mit Dracula. Es liegt auf der Hand, dass da wohl viele Dracula-Zitate kommen werden. Also der Bram Stoker-Dracula. Ja, die Referenzen, die sind wirklich fein. Und auch der Humor, auch wenn die Zielgruppe wahrscheinlich noch in der Pubertät steckt. Aber hey, das ist eigentlich fast genau mein Niveau. Die pazifistischen Bienen, die nicht stechen, sondern kitzeln, sind ja schon eine wirklich putzige Idee. Die muss man allerdings zur großbusigen Sonnenblume führen, damit die gekitzelt wird und ihren Busen nicht mehr verdeckt. Weil, ja, wir brauchen ja ein Trampolin, um ein Stück höher zu kommen. Bei Conker's Bad Fur Day kann man davon ausgehen, ist es weiblich, hat es einen Busen, der größer als der Kopf ist, außer bei den Zahnraddamen. Ein Beispiel dafür, dass vieles einfach nur im Englischen funktionieren kann. Nachdem Zahnrad auf Englisch Cog heißt, kann man schon irgendwie vermuten, in welche Richtung es geht. Man trifft den Evil Cock. Ein Zahnrad mit Augen und Zigarre, das noch unsympathischer als Conker ist und zwei Gesichter hat, je nachdem, wie sie sich dreht. Neben ihm ist ein riesiges Zahnrad und unter ihm drei Zapfen. Evil Cock gibt uns den Auftrag, seine drei Missing Cocks zu finden. Alles drei Damenzahnräder, Mund in der Mitte, wo auch das Loch des Zahnrads ist, deswegen dauerhafter Gummipuppengesichtsausdruck. Das erste Zahnrad, das wie alle anderen auch lauthals zu bemerken gibt, dass es da gar nicht zurück will, wird an den ersten Zapfen angebracht. Der befindet sich genau unter dem Evil Cock. Und während wir die Zahnraddame langsam draufstecken, wird das mit einem "Put it on, I like it like that, oh fan-fucking-tastic" kommentiert. Zum Schluss meint Conker dann noch, oh, warte mal, ich hab's verkehrt draufgesteckt und dreht sie mit dem Gesicht in die richtige Richtung. Das Ganze dreimal machen, damit das Getriebe funktioniert, wobei sich die Damen am Ende dann trotzdem rächen, weil wir überlasten das Getriebe, alle Zahnräder springen raus, der Evil Cock liegt am Rücken und dann kommen die Damen und stecken ihn auf das große Zahnrad. Oh no, not Mr. Big Cock, ist das Letzte, was wir zumindest von der bösen Seite des Zahnrads hören. Dieses "Schön, dass du gecheckt hast, was du machen musst, jetzt mach das gefälligst noch ein paar Mal" zieht sich durch das ganze Spiel. Fetch Quest nennt man das und davon gibt's relativ viele. Käse, weil eine voluminöse Kistendame sich vor einer Ratte fürchtet und deswegen auf einem Kistentypen sitzt. Den schon besprochenen Mighty Poo mit Mais füttern, die Zahnräder, die Bienen, die Kühe, oh Gott, die Kühe. Das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Oft muss man Dinge erledigen, hat aber keine Ahnung warum. Bei den Zahnrädern und Bienen, da ist das ja noch logisch. Auch beim Käse mehr oder weniger. Aber beim Stier und den Kühen. Gut, man muss die Kühe nicht einsammeln, aber passt auf. Vor euch ein wilder Bulle. Kein Hinweis darauf, was zu tun ist. Also erst einmal die Gegend erkunden, ist schnell erledigt. So viel gibt's in der Szene nicht. Und ui, da ist ganz oben ein Ventil. Also raufgelaufen, das ist dank der Kamera nicht gar so leicht. Und das Ventil für Pflaumensaft öffnen, um den Trog damit zu füllen. Damit ist es aber noch nicht erledigt. Jetzt erscheint eine Wand mit einer Zielscheibe. Das ist ein eher offensichtlicher Hinweis darauf, dass der Bulle dorthin muss. Rammt er die Wand, bleibt er stecken und ein Gitter öffnet sich, durch das eine Kuh spaziert. Super durstig, aber sie macht noch nichts, also müssen wir erst einmal einen reinhauen. Und dann geht sie zum Trog und trinkt den Pflaumensaft, der sofort, instant, seine abführende Wirkung zeigt. Sie läuft zum Klogitter in der Mitte, um sich so richtig genüsslich auszudefekieren. Lange. Sehr, sehr lange. In der Zeit muss der Stier jetzt noch einmal die Wand rammen, damit Conker auf ihn reiten kann. Und was jetzt? Jetzt muss die Kuh auf die Hörner genommen werden. Ich habe zuerst gedacht, man muss mit der Kuh vielleicht was anderes machen. Aber nein, man muss sie wirklich auf die Hörner nehmen, die dann in ihre Bestandteile zerspreuzelt. Und warum? Das weiß man noch nicht. Nur, dass sich eigentlich nichts getan hat. Also muss man das wohl nochmal machen. Und nochmal. Und wenn man das letzte Mal getan hat, bricht das Pupu-Gitter ein und der Weg nach unten ist frei. Conker ist es herzlich wurscht, wenn Unschuldige in Mitleidenschaft gezogen werden, wie eben die drei Kühe. Anderes Szenario, die Urzeitmenschen. Dort liegt ein riesiges Dino-Ei, das Conker ausbrütet. Und voilà, er ist Dino-Papa. Das süße Dino-Baby läuft Conker nach und frisst auf dem Weg ein paar Höhlenmenschen. Und das dauert, oh Gott, das hat mich so genervt, so ein langsames Vieh. Den geleitet das rote Eichhörnchen auf eine Steinplattform, drückt einen Knopf und flatsch! Blutiger Dino-Baby-Brei, weil das Dino-Baby muss geopfert werden. Ich weiß, britischer Humor. Ein ziemliches Uff, hat mir aber die Heugabel beschert. Ich hatte im Spiel zwei Uff-Momente. Soldat James Ryan und die Heugabel. Die ist schon von Anfang an eine ziemlich arme Sau, weil sie vom Pinsel und Farbdose gemobbt wird. Ist die Heugabel besiegt, kann sie sich vom Farbduo anhören, wie scheiße sie nicht ist. Die soll sich doch gleich umbringen. Und das versucht sie auch und erhängt sich in der Scheune. Schafft sie allerdings mangels Hals auch nicht und baumelt dann so rum, bis sie von Conker befreit wird. Dafür hilft sie uns dann im Kampf gegen den Terminator Heuballen mit österreichischem Akzent. Aber okay, es gibt genügend wirklich witzige Sachen. Weniger witzig ist, wie gesagt, die Spielmechanik. Gott! Und dass man oft einfach nicht weiß, was zu tun ist. Ich habe das Spiel nicht nur einmal angefressen beendet und wollte nicht mehr weiterspielen. Dieses Balancieren und Herumgespringe im Turm war sowas. Fällt mal runter, den ganzen Scheiß von vorn. Dieses Balancieren dauert und es ist so mühsam, weil es eben dauert. Und manchmal ist man sowieso gleich tot, weil Fallschaden. Oder das Hoverboard-Rennen gegen die Steinzeit-Kids. Das hat mich sowieso fast gebrochen. Was für eine Arschloch-Szene. Und die hat mir aber auch irgendwie gezeigt, dass ich langsam alt werde, weil die Szene hat dann mein Sohn für mich gespielt. Oh Gott, ich kann mich noch erinnern, das ist nicht so lange her, da habe ich für meine Mutter Sachen gespielt. Und jetzt, ich sollte langsam in Pension gehen. Das Handtuch geworfen habe ich aber beim Kampf gegen den Unga Bunga, einen riesen Steinzeitmenschen. Gegen den kämpfen wir nämlich nicht gleich am Anfang. Der schaut uns einmal zu in einer Arena, erst auf einen Dino springen und dann kleine Höhlenmenschen essen. Und dann der Kampf, ohne Hinweis, was zu tun ist. Ich habe kein Problem damit, also nicht falsch verstehen, ich habe kein Problem damit, das herauszufinden. Wenn ich bei Versagen nicht die komplette Szene inklusive den lästigen und herausforderungslosen Essen der Höhlenmenschen spielen müsste, das zieht das Ganze so in die Länge und ist einfach nur mühsam. Die Lösung ist übrigens, den Riesen in den Schritt beißen, damit er sein Röckchen verliert und dann ein Stück Hintern rausbeißen, ein paar Mal natürlich. Beim Kampf gegen den Ofen, der früher stattfindet und ähnlich ist, war es eindeutiger. Und zugegeben, habe ich beim ersten Mal echt lachen müssen. Erst muss man mal Conker saufen lassen, weil dann bekommt er die Fähigkeit des Dauerurinierens. Am Anfang laufen dort nämlich Feuerteufelchen herum und die müssen ausgepisst werden. Bis dann zwei in einen großen Ofenroboter steigen und unten plötzlich und sehr unverhofft zwei große Metallklöten rauspoppen. Leider ist mir zu oft aufgefallen, dass die Mechanik schlecht oder unfair war oder Spielzeit künstlich gestreckt wird. Die zweite Pissanlage ist in einer Bar mit Steinmenschen. Dort gibt's Löcher und es gibt Schalter, auf die man was schieben muss. Da habe ich sogar gleich gecheckt, was ich machen muss. Erst saufen und dann im besoffenen Zustand einen Steinmenschen anpinkeln, der sich zusammenrollt. Da bin ich eigentlich beunruhigend schnell drauf gekommen. Naja, im Zweifelsfall einfach anpinkeln. Dann war meine Vermutung, sie in ein Loch zu rollen, weil sie rollen sich ja nicht umsonst zusammen. Was richtig, aber auch falsch ist. Da hat sich nämlich original nichts getan. Hört man auf zu pinkeln, steht der Steinbeißer auf und haut uns eine rein, was ein bisschen suboptimal ist. Also bin ich ganz nah an den Steinball rangegangen, bin dort gestanden, habe gepinkelt und wollte gleichzeitig schieben. Aber es passiert nichts, gar nichts. Des Rätsels Lösung, sie müssen ins Loch gepinkelt werden, bewegt durch den Urinstrahl. Und das funktioniert, aber warum auch immer nicht, wenn Conker genau davor steht. Man muss ein klein wenig weg vom Steinball, so viel eben zur Spielmechanik. Und das ist mal wohlgemerkt bei der eh schon verbesserten Xbox-Fassung passiert. Wem die Nintendo 64-Fassung lieber ist, auch die habe ich natürlich gespielt, kann zu Rare Replay greifen, weil dort ist Conker's Bad Fur Day zusammen mit anderen Rare-Spielen drauf. Eben in den Originalfassungen emuliert, aber glaubt mal, greift zur Xbox-Version Live and Reloaded. Wirklich. Ziemlich ernüchternd war für mich das Ende. Erst wird Conkers Freundin Barry erschossen, was Conker erstaunlich egal zu sein scheint. Dann stellt sich raus, dass Professor Crippleback den Pantherkönig ein Alien irgendwie eingepflanzt hat. Wahrscheinlich durch die Milch, weil Aliens werden ja oral eingepflanzt. Wobei eben nicht ein Alien, sondern das Alien. Der Xenomorph Heinrich bricht aus Panther Kings Brust, was Conker auch nicht wirklich überrascht. Ja, und jetzt der Endkampf. Conker im gelben Alien-Roboteranzug gegen Heinrich Xenomorph im Weltall. Dreimal die Luftschleuse öffnen und der Xenomorph lebt noch immer, die Sau. Heinrich springt auf den verzweifelten Conker zu und das Spiel friert ein. Die Endsequenz wird abgespielt. Alles bleibt stehen, nur Conker nicht, der die Programmierer verarscht und mit ihnen verhandelt. Da wird ein DOS-Command-Prompt-Overlay einblendet. Conker zählt niemanden von dem Bug, wenn gemacht wird, was er will. Er sucht sich eine Waffe aus, ein Schwert. Das Raumschiff passt ihn auch nicht, er will in dem Thronsaal. Er stellt sich in Pose, gibt das Zeichen, hackt dem Xenomorph den Kopf ab und... das war's. Schon allein, das finde ich ganz ehrlich irgendwie unbefriedigend. Ja, es ist ein Gag, es ist schon lustig, aber unbefriedigend. Conker's Bad Fur Day setzt aber noch eins drauf, weil das einzige Ending, das es gibt, ist ein Bad Ending. Ist der Xenomorph dahin, kommen ein paar bekannte Gesichter wie die Ratte, Heugabel, Farbeimer, Pinsel, die Zahnraddamen und weiß der Teufel noch wer. Und die meinen so, jetzt wo der Pankerkönig tot ist, da musst du den Thron besteigen. Aber Conker will das eigentlich gar nicht. Der meint noch, er hat ganz vergessen, er hätte ja Barry zurückholen sollen. Aber die Programmierer, die sind leider alle schon weg, es ist zu spät. Und so schließt sich der Kreis. Conker sitzt wie im Intro auf seinem Thron, Krone am Kopf, schief, leicht gesenkter Kopf. Kamera zoomt diesmal langsam rein. Traurige Musik. Conker zählt, bedrückt, dass der König tot ist. Er hat all das Geld, ihm gehört das ganze Land. Er hat aber nicht das Gefühl, gewonnen zu haben. Er will eigentlich nur nach Hause mit Barry und Bier trinken. Aber das wird nicht passieren. Es ist so, wie alle sagen, man weiß nicht, was man hat, bevor man es verloren hat. Ja, das ist das Ende. Und in der Post-Credit-Scene sitzt Conker mit Krone allein in der Bar und besäuft sich. So ein fucking trauriges, unbefriedigendes Ende. Wenn ich ein Spiel geschafft habe, will ich verdammt nochmal gewonnen haben. Pierre, kannst du was Befriedigerendes liefern?
Bonjour, bonjour. Das kommt drauf an, wie ich dich befriedigen soll. Auf der einen Seite ist es verboten und auf der anderen Seite bin ich ja schon alt. Aber andere Sache, du mit den seltsamen Eichhörnchen. Was soll ich da jetzt kitten? Aber vielleicht wird das nächste Spiel ja... Oh, passt gut auf. Im Weltraum nirgendwo steht das Lokal. Man tritt durch die Tür in den staubigen Saal. Kein Drink wird serviert, kein Essen bestellt. Hier zählt nur das Duell in der schummrigen Welt. 9 Gegner warten mit finsterem Blick. Jeder nutzt seinen ganz eigenen Trick. Von Prinzessin Beyin mit geistiger Kraft bis zum kleinen Skip, der es kaum noch schafft. Keine Waffe, kein Ball, nur ein Tisch aus Glas. Die Hand an der Maus gibt das richtige Maß. Ein Gleiter, ein Puck und ein flirrender Ton. Wer zuerst 15 punktet, der besteigt den Thron. Man schlägt über Bande, mal sanft und mal hart, bis das Geschoss in der Lücke des Gegners erstarrt. Bruderbunds Erbe, ein Spiel voller Flair, von Amiga bis DOS, spielte man um die Ehre. Na, was wird das für ein Klassiker sein? Mal sehen, wer alt genug ist, um das zu wissen. Ich werde abwarten und Tee trinken, oder besser, Kaffee. Au revoir.
Danke, Pierre. Nach Conker's Bad Fur Day ist es ziemlich ruhig um den Nagel geworden, bis dann 2005 Conker Live and Reloaded für die Xbox erschienen ist. Dank Rückwärtskompatibilität funktioniert das alte Xbox-Spiel auch auf der Xbox 360, Xbox One und Series X. Das ist auch die Version, die ich hauptsächlich gespielt habe, ist noch am einfachsten und günstigsten zu bekommen und hat ein etwas niedrigeres Frustpotenzial. Man muss sich allerdings auf ein paar Änderungen gefasst machen, die nicht alle gut sind. Was auf jeden Fall einmal auffällt, die Grafik ist um einiges besser. Auf Series X dann noch einmal um ein paar Grade. Tiere, die Fell haben sollen, haben jetzt auch ein Fell. Höhere Auflösung, Wasser schaut viel besser aus, Flüssigkeitsspritzer auf der Kamera und die Soundqualität ist um ein Vielfaches besser. Man hat die Original-Soundsamples genommen und verwendet, eben nicht bis auf ein Minimum komprimiert, damit sie auf einen N64-Cartridge passen. Manches ist sogar neu aufgenommen, wie der Mighty Pooh-Song. Die Musik ist komplett überarbeitet, hat echte Instrumente bekommen und hört sich fantastisch an. Und Conker hat seine Handschuhe ausgezogen und dafür eine Hose bekommen. Auch Waffe hat Conker gewechselt, weil das ist jetzt keine Bratpfanne wie im Original, sondern ein Baseballschläger. Es wird auch erklärt, warum. Eigentlich muss man nämlich den Gargoyle am Anfang eine mit der Bratpfanne reinhauen, damit er uns auslacht und von der Brücke fällt. Bei Life and Reloaded passiert das nicht. Das fällt auch Conker auf, der dann meint, ob das jetzt nicht die Stelle ist, an der er von der Brücke fallen muss. Der Gargoyle erzählt uns aber. Der Designer hat das Tutorial geändert, damit die Leute glauben, dass auch der Rest des Spiels anders ist. Also zieht Conker einen Baseballschläger und haut ihm damit eine rein. Sonst ist die Story ident. Die Missionen sind gleich geblieben, wenn auch ein paar Dinge entschärft worden sind. So muss man zum Beispiel beim Mighty Pooh nur 3 Maiskörner an den Kothaufen verfüttern und nur 3 der massiv herumstuhlenden Kühe treffen. Ein paar Dinge, die einfach nur extremst mühsam waren, sind jetzt nur noch teilweise mühsam. Aber keine Sorge, es gibt trotzdem noch einige frustrierende Sachen. Auch die Steuerung ist verbessert, besonders was die Shooter-Passagen angeht. Wir erinnern uns, der N64 hat nur einen Analogstick, ist heutzutage nicht mehr allzu geil damit, Third-Person-Shooter-Passagen zu spielen. Mit dem Analogstick wird Conker bewegt, die C-Buttons sind zum Strafen da. Bei Life and Reloaded gibt's die gewohnte Dual-Stick-Analog-Steuerung. Blöderweise hat man sich anscheinend ein bisschen angeschissen, was die Altersfreigabe angeht. Also hat man Conker und Co. den Mund gewaschen. Nicht ganz, aber doch merkbar. Es sind ja schon beim Original einige Schimpfwörter wie Fuck oder Cunt ausgefiebt. Life and Reloaded setzt noch eins drauf. Fuck und Cunt sind natürlich weiter zensiert. Dazu kommen aber Shit, Asshole, Crap, Twat und Fellatio. Bitch, Ass und Bastard sind offenbar nicht so böse und sind ungefiebt drin geblieben, wobei Bastard dafür Nintendo 64 zensiert war. Ja, so liebe Kinder, das war's mit der Englischstunde. Wirklich dramatisch wirkt sich das auf den Kampf gegen den Great Mighty Pooh aus. Im restlichen Spiel fällt das gar nicht einmal so arg auf. Da werden die bösen Worte nämlich nicht weggefiebt, sondern weggefurzt. Naja. Lustigerweise ist Life and Reloaded aber grafisch dafür expliziter. Die Kühe, die wir in den Kanal defekieren lassen müssen, haben nun ein wirklich sehr präsentes Poloch. Durch die höhere Auflösung und die Details wirkt das Spiel allgemein brutaler. Bei der Szene mit dem elektrischen Stuhl wird der elektrifizierte Soldat nicht nur verkohlt und dunkel, nein, dem fällt sogar ein Auge raus. Und bei der Exekutionsszene, da wo die Teddys auf Private Rodent schießen, der an einem Pfahl gefesselt ist, sind in der N64-Fassung die beiden anderen leer. Bei Live and Reloaded sind die zwei allerdings mit Soldaten besetzt, die recht blutig aus dem Leben geschossen werden. Das hat sogar einen Hintergrund, warum das so ist. Die Szene ist nämlich für den Nintendo 64 zensiert worden. Live and Reloaded hätte eigentlich was anderes werden sollen, nämlich Conker Live and Uncut mit einem komplett unzensierten Skript. Was von der Idee übrig geblieben ist, sehen wir ja. Der Multiplayer ist geflogen und durch einen neuen ersetzt worden. Das habe ich gar nicht erwähnt. Conker am Nintendo 64 hatte einen Multiplayer. Split-Screen-Multiplayer, vier Spieler, weil Nintendo 64 hatte ja auch gleich vier Controller-Anschlüsse. Multiplayer, wie gesagt, ist durch einen neuen ersetzt worden, ist aber eh ziemlich wurscht, weil der Online-Support für die alten Xbox-Titel 2010 eingestellt worden ist, wobei man die auch solo spielen könnte. Habe ich aber nicht getan, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Auch wenn Conker Live and Reloaded verbal etwas zensiert worden ist, das ist wirklich, und ich meine das ernst, die Version, die man spielen sollte. Die ganzen Verbesserungen überwiegen so stark, dass sollte man sich nicht wegen solcher Kleinigkeiten wie den gepiepten Schimpfworten aufregen. Und das sag ich. Ihr wisst, ich bin überhaupt kein Fan von Zensur. Ich hasse eigentlich Zensur. Zensur geht mir meistens unglaublich auf den Nerven. Aber es sind auch keine Szenen geflogen. Es wird halt nur öfter gefiept. Die Grafik, die ist sehr gut. Die Musikspitze und die Steuerung ist immer noch scheiße, aber nicht mehr so scheiße wie beim Original. Apropos Live and Uncut, also besonders Uncut. Auch die Nintendo 64-Version ist zensiert. Es ist nämlich eine Beta-Version auftaucht, die natürlich gleich im Netz verteilt worden ist. Szenen, die es nicht ins finale Spiel geschafft haben. Wie eben die Exekutionsszene, die aber in Live and Reloaded drin ist. Gibt dann Szenen, die sind auch in Live and Reloaded nicht drinnen. Kennt ihr diese Szene, also die Leute, die es gespielt haben, in der zwei Teddys miteinander reden, in einem OP-Saal, Zigarettenspitze in der Hand, und als sie Conker sehen, meinen sie sowas wie, wir müssen schnell in unsere Rolle hüpfen und greifen Conker an, ist zugegeben, echt lustig. Unzensiert ist sie aber eigentlich gar nicht lustig. Die stehen da nicht einfach rum und philosophieren, sondern sie operieren gerade an einem lebenden Eichhörnchen herum, ohne Narkose. Conker sieht das und ist sichtlich schockiert. Die war dann wohl doch zu hart. Es hat auch eine Szene gegeben, in der ein Teddy mit Uniform und Scheitel und Charlie Chaplin Bart eine Rede hält und die anderen Teddys ziemlich eindeutige Aerobic-Übungen machen. Okay, das ist offensichtlich, warum die geflogen ist, aber auch eine Exekutionsszene, die Schindlers Liste nachempfunden worden ist, in der die Eichhörnchen vor einer Grube knien. Sie werden nach der Reihe erschossen, fallen in die Grube und beim letzten fällt die Pistole nicht mehr und deswegen wird mit dem Pistolengriff auf den Kopf geschlagen. Auch die ist in der Beta. Und als Conker zu Don Wiesel kommt, kurz bevor er den Auftrag mit der Bombe bekommt, fehlt ein Stück der Szene. Nicht der Teil, in dem ein anderes Wiesel mit einem Baseballschläger totgeprügelt und Conker geschockt zusieht. Das ist in der Nintendo 64-Version und auch bei Live and Reloaded drinnen, sondern die Pikachu-Referenz fehlt. Pikachu, ja. Also vermeintlich, der wird nie namentlich genannt. Man sieht auch nur den Schwanz, aber der hat eine ziemlich eindeutige Form und Farbe. Dieser Schwanz trappelt zu Don Wiesel, fängt sich ein paar Schläge ein und läuft dann weg, woraufhin Wiesel das mit einem "Ah, got away again. You know how it is, gotta catch 'em all" kommentiert. Das hat Nintendo komischerweise nicht so gut gefallen. Und Zensur-Beeps gibt's natürlich in dieser Beta-Version auch keine. Gar keine. Wobei ich diese Beeps gar nicht einmal so schlimm finde. Das hat was von South Park. Conker's Bad Fur Day ist ein schräges Jump'n'Run mit außergewöhnlicher Entstehungsgeschichte und speziellen Humor, der wahrscheinlich nicht jedem schmeckt. Die Grafik ist für ein Nintendo 64-Spiel unglaublich gut. Das Ohr wird aber nur halb verwöhnt. Lassen wir die Tatsache, dass fast alle Dialoge von einer Person gesprochen werden, als Stilmittel durchgehen, ist die Sprachausgabe realistisch gesehen trotzdem nur mittelmäßig. Die Musikuntermalung ist aber nicht nur wegen dem Mighty Poo dafür sehr gut. Die Steuerung der Nintendo 64-Version ist teilweise grauenvoll. Die des Remakes besser, aber dennoch etwas uff. Conker's Bad Fur Day spielt man aber nicht wegen dem überragenden Gameplay, weil das ist nicht vorhanden, sondern wegen der Story und wegen dem Humor. Man muss sich allerdings auf einige frustrierende Momente einstellen und damit meine ich nicht 2-3 einige, sondern eher 6-7 einige. Wer mit dem Humor etwas anfangen kann und sich beim Spiel nicht leicht aufregt, wenn mal was nicht gleich funktioniert, wird ziemlich gut unterhalten werden. Ich bin an Conker's Bad Fur Day ziemlich jungfräulich rangegangen. Ich habe nur Bilder davon gesehen und davon nicht einmal viele. Nachdem der Titel schon so lange auf der Wunschliste gestanden ist, habe ich mir mal ein Video rausgesucht und das erste, was ich gesehen habe, war der Kampf gegen den Great Mighty Poo. Und da habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße, warum habe ich dieses Spiel eigentlich noch nie gespielt? 8 Stunden Spielzeit, etwas mehr als die Hälfte vom Xbox Remake vorbei, aber dann war erst einmal Schluss. Die Nintendo 64-Version habe ich sogar schon früher abgebrochen. Es waren schon einige witzige Momente dabei und Conker hat die Stunden recht schnell vergehen lassen. Wäre das Xbox Gamepad allerdings eine Spur fragiler, hätte ich es nicht nur einmal in der Mitte auseinanderbrochen. Keine Ahnung, ob es das Alter ist oder ob ich einfach nur verweichlicht bin, aber wenn ich mit Szenen aufgrund der Spielmechanik nicht klarkomme, weil man aufgrund der Kamera schwer abschätzen kann, ob man nun weit genug gesprungen ist oder nicht, oder wenn ein Event nicht getriggert wird, oder man einfach nicht weiß, was zu tun ist, regt mich das ein klein wenig auf. Das war's aber noch gar nicht mit Conker. Knapp 10 Jahre später, nämlich 2015, gibt's Neues vom roten Eichhörnchen, Conker's Big Reunion für Xbox One und Windows. Kein eigenständiges Spiel, sondern eine Art Add-on für das Project Spark. Für die, die das nicht kennen, Microsofts Project Spark war ein Tool, mit dem man selbst Spiele machen konnte. Und Conker's Big Reunion war ein Spiel dazu. Ein Beispielspiel, hat sogar Assets dazu geliefert für eigene Spiele. Conker hat schon wieder mal einen Kater, will aber trotzdem in seine Lieblingsbar Cock and Plucker. Aber dafür muss er $300 zahlen und die muss er erst einmal bekommen. Relativ kurz ist ja auch nur Episode 1. To be continued. Ja, bis heute warten wir drauf, weil Project Spark 2016 eingestellt worden ist. Wer Conker's Big Reunion spielen will, muss sich eine physische Version von Project Spark zulegen, mit der er allerdings wenig anfangen kann, weil die Online-Features alle weg sind, gibt's schon oft für einen Zehner zu kaufen und die Spiele, die vorhanden sind, die könnte man ja spielen. 2016, die junge Generation ist am Ruder. Young Conker für die Microsoft HoloLens. Kein VR-Ding, sondern Augmented Reality. Es werden also virtuelle Dinger in der normalen Umgebung platziert. Ein rotes Eichhörnchen zum Beispiel. Wieder in Episoden aufgeteilt. Episode 1 ist Spyfur und die hat, Überraschung, das Thema Spionage. Wieder muss man Professor Crippleback das Handwerk legen, weil er eine Doomsday-Waffe gebaut hat. Also muss seine Basis infiltriert werden, weil Spion. Und in Episode 2 geht's darum, dass es keine Episode 2 gibt. 10 Jahre später immer noch nicht. Ich glaube, da kann man das noch in Es gibt noch keine neue Episode streichen. Da kommt wohl nichts mehr. Aber wie ist es eigentlich mit der Crew der Pixelbeschallung weitergegangen? Das hören wir uns in Teil 2 an.
Plötzlich begann der Boden zu blubbern. Zwischen den Blasen ertönte ein absurd klingender Gesang und es erhob sich etwas, das definitiv nicht hätte singen sollen. Ein gigantischer, singender, wütend aussehender Kothaufen. Er blockierte den Weg und warf mit Fäkaltorpedos nur so um sich. Guybrush spannte sofort die Muskeln an und machte sich bereit, gegen etwas zu kämpfen, das besser niemand anfassen sollte. Kleckscreeper suchte einen Fluchtweg, doch Basti hob nur ruhig die Hand. Als Hüter der Knappen hatte er gelernt, dass rohe Gewalt selten die erste Lösung sein sollte. Vor allem nicht bei Dingen, die offensichtlich problematisch rochen. Andi zog seine magische Karte. Mit einem eleganten Fingerschnippen ließ er sie in die Luft gleiten und beschwörte eine Salami. Mit einem dumpfen Plopp erschien Andis beeindruckend große Salami und klatschte auf den Boden. Die monströse Darmausscheidung war allerdings weniger beeindruckt. Dann tat Andi das, was nur ein Faltmeister konnte. Er faltete den Weg, nicht symbolisch, nicht metaphorisch. Der Boden knickte einfach zusammen wie eine riesige Landkarte und zerdrückte den stinkenden Haufen. Der Boden faltete sich einmal, zweimal und plötzlich lag das Ende des Waldes direkt vor ihnen. Guybrush stemmte einen umgestürzten Baumstamm zur Seite. Basti führte die anderen sicher vorbei und Kleckscreeper wählte einen Weg, der vermutlich absichtlich nicht direkt war, aber immerhin ans Ziel führte. Vor ihnen flackerte der nächste Übergang der Welten. Der erste Weg führte zu einem gigantischen, spiralförmig in den Himmel ragenden Turm aus grauem Stein. Der zweite Weg wirkte deutlich unscheinbarer. Er führt zu einem kleinen Haus mit leuchtenden Fenstern, in dem jemand zu leben scheint. Die Qual der Wahl. Ihr entscheidet.
Vielen lieben Dank an Nerdy, der mir auch diesmal wieder seine Stimme für den Erzähler geliehen hat. Also, die neue Schicksalsumfrage ist online. Gleich abstimmen und wenn ihr schon dabei seid, gebt mir auch wegen dem Cover Bescheid. Eben KI-Bild oder Kindergartenzeichnung wie diesmal. Ganz war's das noch nicht. Es gab noch zwei Conker-Spiele oder auch nicht, weil diese Conker-Spiele sind leider nichts geworden. Conker's Other Bad Day. Gleich nach dem Release von Conker's Bad Fur Day hat Rare fleißig an einer Fortsetzung gearbeitet. Nach der Übernahme von Microsoft 2002 hat Rare allerdings das Spiel nicht fertiggestellt, sondern am Remake für die Xbox gearbeitet. Conker war also jetzt König. Aber auch da, er war König. Er hat das ganze Geld für Bier, Partys und Nutten ausgegeben. Jetzt wartet er im Gefängnis auf seine Hinrichtung. Wäre ein ziemlich kurzes Spiel, deswegen startet das Ganze mit einer Flucht, bei der er blöderweise noch Kette und Metallkugel am Bein hängen hat. Barry hätte als Barry-Nator zurückkommen sollen und wäre ein Gegner gewesen. Ein gigantischer Weltraum-Poo, der Cthulhu-Poo. Und einen bösen Conker-Doppelgänger hätte es auch gegeben. Den Doppelgänger hätte man sogar spielen können, ist vermutlich Honka aus Conker's Pocket Tales. Das komplette Skript war fertig, aber leider sind die Arbeiten 2008 eingestellt worden. Warum man das nicht verwertet, sondern lieber die beiden Schüsse in den Ofen, auf der HoloLens und Project Spark produziert hat, ist und bleibt ein Rätsel. Conker Getting Medieval. Weil der Multiplayer von Conker's Bad Fur Day recht gut ankommen ist, war ein reines Multiplayer-Spiel in der Entstehung. Third Person. Im Netz gibt's einen Concept-Trailer mit ein paar Zeichnungen, aber das war's dann auch schon. Ist auch gecancelt worden. Wow, die Episode ist länger worden, als ich gedacht habe. Steinig mich nicht, wenn ich was Wichtiges vergessen habe. Das Schreiben des Skriptes hat mehrere Tage gedauert. Wenn euch auffällt, dass ich irgendwie gesprungen bin zwischen den Themen, liegt es daran, dass ich heute nicht weiß, was ich gestern geschrieben habe. Wenn euch was aufgefallen ist, wenn euch was einfällt, dass ich sträflichst vernachlässigt habe und ich hätte es bei Conker's Bad Fair Day erwähnen sollen, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt es in den Discord oder bombardiert mich auf Social Media mit Nachrichten oder schreibt mir ganz klassisch per E-Mail. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media, pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder @pixelbeschallung auf Instagram. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen und auch wenn ihr... Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail, pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Gut Ding will Weile haben, manchmal dauert es knapp 3 Jahre, aber ich vergesse nicht. Oder meistens. Oder auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung auch gerne mitgestalten. Ihr könnt auch gerne eine Sprechrolle übernehmen. Meldet euch bei mir, am besten gleichzeitig mit der Lösung, weil ihr müsst ja schon wissen, um welches Spiel es geht, wenn ihr die Sprechrolle fürs Intro übernehmen wollt, weil spätestens da würde ich euch ja verraten, welches Spiel das nächste Spiel ist. Folgt mir auf Instagram @pixelbeschallung, kommt in den Discord discord.pixelbeschallung.at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr mehr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen könnt und auch wie ihr mich unterstützen könnt. Vergesst mir nicht auf die Schicksalsumfrage und die Sache mit dem Cover und Poldis Weisheit Nummer 158. Wenn eure Scheiße euch was vorsingt, dann habt ihr garantiert was Falsches gegessen. Es war mir ein Volksfest. Ja, wie nicht? Nur das verdammtes Chili.
Mein Lied aus dunklen Ritzen, wo Düfte durch die Lüfte flitzen. Ich bin der Fürst der braunen Pracht, aus Kot und Kacke neu erwacht. Ein Titan aus Stinkermasse, geformt aus Mief und feuchter Klasse. Ob Mist, ob Dumm, ob Hinterlass, ich bin die Krönung dieser Fass. Er steigt empor aus Schlamm und Schmutz, ein König ohne jeden Putz. Fäkalien, Morde, Morast und Brei, er herrscht in stinkender Tyrannei. Ein faulig brauner Hauch, ein Donnerschlag aus jedem Bauch. Ob Stuhl, ob Haufen, ob brauner Sumpf, mein Reich ist tief und niemals stumpf. Ich bin der Meister jeder Last, der Klumpen, der die Welt umfasst. Von Jauche, Gülle, stinkend schwer, wächst meine Macht nur immer mehr. Ihr nennt mich widerlich. Wie Banane!